Das war eine aufwühlende Botschaft aus dem Worte Gottes, die uns Bruder Perry eben gab. Wie wahr ist es doch, dass wir Gott Grenzen setzen wollen und Gott in die Zeit setzen wollen? Er ist ewig, man kann ihn nicht begrenzen. Heute Abend haben wir etwas anderes vor, und zwar das Abendmahl. 3 Jahre habe ich auf eine Gemeinde in Tucson gewartet und nun ist eine da. Ja, wir sind hier. Wir danken dem Herrn. Er hat uns einfach warten lassen, damit wir es noch mehr schätzen. Etwas möchte ich sagen, bevor wir mit dem Abendmahl beginnen, und zwar Folgendes. Ich glaube, wir haben schon genug gesehen in unseren Tagen, in denen wir leben, dass wir wirklich unser ganzes Wesen Gott übergeben sollten. Wir sollten Gott wirklich dienen. Ich glaube, er hat uns gesegnet mit der direkten Antwort aus der Schrift, so wie es Bruder Perry vor einigen Augenblicken zum Ausdruck brachte, dass wir sind in dieser Zeit, wir sind nicht blind, wir sehen, dass wir angekommen sind. Und wenn wir umherschauen, dann sehen wir, wie der menschliche Verstand die Leute verlässt. Wir können nicht mehr allzu lange hier bleiben, denn dann wären wir in einem völligen Irrenhaus. Die ganze Welt wäre darin, seht ihr. Und so sind wir also in der Endzeit. Wie Bruder Perry zum Schluss sagte, sehen wir, dass diese Dinge wahr sind. Wir sehen, dass sie wahr sind und nicht ein Mythos. Es sind nicht Dinge, die wir uns einfach einbilden, sondern sie sind uns direkt aus dem Worte Gottes gegeben, haben sich öffentlich vor uns manifestiert, so dass wir wissen, dass wir angekommen sind. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht, doch wir schauen auf eine Uhr, um zu sehen, wie spät es ist. Aber wir wissen, dass wir in dieser Zeit angekommen sind. Ob es nun Gottes Zeit ist, ich kann mir vorstellen, jemand hat einmal die Zeitrechnung Gottes ein wenig analysiert. Wenn Gott Zeit und Zahlen zählen würde, bei ihm sind 1000 Jahre nur ein Tag. Wenn als ein Mensch 70 Jahre lebt, dann sind das in Gottes Zeit nur einige Minuten, einen Augenblick. Wenn es nun 40 Jahre sind, dann wäre das für ihn ein Augenblick. Ihr seht, wie schnell die ganze Sache abläuft, wenn sie als Zeit betrachtet wird. Aber er ist nicht in der Zeit, er ist einfach ewig. Ich glaube, es war Sarah, die dort hinten sitzt, oder Josef. Er sagte eines Abends zu mir: Vater, wann ist Gott denn erschienen? Wo kommt er her? Hat er nicht einmal beginnen müssen? Ich sagte: Nein. Alles, was einen Anfang hat, das hat ein Ende. Und was keinen Anfang hat, das hat auch kein Ende. Natürlich war das etwas viel für ihn. Er ist ja erst kaum 10 Jahre alt, seht ihr. Wie hätte er das verstehen können? Verstehen, dass etwas nie begann. Nicht nur für ihn, auch für mich ist das ein gewaltiger Brocken. Wie hat das alles je begonnen? Nun, wir sind nun daran, etwas zu betrachten, das wirklich sehr heilig ist. Vor einigen Tagen hat mich ein ganz feiner Christ angerufen, der noch nie am Abendmahl teilnahm, hat gehört, dass wir das Abendmahl wirklich nehmen. Sie verstehen und nehmen es als geistliche Kommunion. Was Kommunion betrifft, könnte ich sagen, das ist ja recht, denn kommunizieren bedeutet mit jemandem sprechen, seht ihr. Und dann gab mir der Bruder eine Schriftstelle und sagte: Bruder Branham, denkst du nicht auch? Ich sage das aus folgendem Grund. Ist es recht, wenn ich darüber etwas sage, Bruder Perry? Gut. Der Grund, warum ich darüber sprechen möchte, ist der, damit ihr versteht, was ihr tut. Wenn ihr blindlings in etwas hineingeht, dann wisst ihr nicht, was ihr tut. Ihr könnt nicht einmal Vertrauen haben, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Ihr müsst verstehen, was ihr tut, und darum tut ihr es. Und der Mann sagte: Nun, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, nehmen wir da nicht Gott zu uns? Ich sagte: Das ist ganz richtig, aber wir lesen hier, dass sie es buchstäblich nahmen. Paulus lehrte, das Abendmahl buchstäblich als des Herrn Mahl zu nehmen. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagte Jesus. So oft ihr es nehmt, nehmt es zu meinem Gedächtnis und verkündet damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir müssen es also nehmen. Wir verstehen, dass der heilige Paulus, der es der Gemeinde verordnete, der Prophet des Neuen Testamentes ist. Petrus, Jakobus und Johannes, sie alle schrieben, auch Matthäus, Markus und Lukas, sie schrieben, was Jesus tat, aber Paulus brachte die Sache in Ordnung. Er war der Prophet des Neuen Testamentes, genauso wie Moses, der in die Wüste ging und von Gott die Inspiration bekam, um die ersten 5 Bücher der Bibel zu schreiben. So ging auch Paulus in die Wüste und bekam von Gott die Inspiration, um die neutestamentliche Gemeinde in Ordnung zu bringen. Er zeigte das Schattenbild des Alten Testamentes. Dort hatten sie das Opferlamm, das Israel zum Gedächtnis bewahrte. Einmal wurde es tatsächlich benutzt beim Herauskommen aus Ägypten, doch dann bewahrten sie es zum Gedächtnis in allen Zeitaltern. Wenn nun das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Dinge ist, könnt ihr das sehen. Nun, ich glaube, dass Kommunion oder was wir Kommunion nennen, das Mahl des Herrn ist. Nun, es sind 3 buchstäblich göttliche Befehle belassen worden. Eines davon ist das Abendmahl, dann die Fußwaschung und die Wassertaufe. Das sind die einzigen Dinge, diese 3. Dies ist die Vollkommenheit der 3, seht ihr. Und das sind die einzigen 3 Aufträge, die wir haben. Wir erkennen, dass dies die Sache ist, die durch den heiligen Paulus im Neuen Testament gegeben wurden. Wenn wir nun sagen würden, das Abendmahl sollte nur darin bestehen, dass man einfach das Wort aufnimmt. Ich denke, niemand hat das Recht, das Abendmahl zu nehmen, wenn er nicht vorher das Wort des Herrn in seinem Herzen aufgenommen hat. Seht ihr? In einigen Augenblicken werde ich etwas für euch lesen und dann werdet ihr es sehen. Seht, warum sollten wir dann? Genau auf dieser Basis könnten wir ja dann die Heilsarmee rechtfertigen. Sie glauben in keinerlei Form der Wassertaufe. Sie sagen, das brauchen wir nicht. Nun, wenn wir die Wassertaufe nicht benötigen, warum sind wir dann getauft? Sie sagen, das Wasser kann dich nicht retten. Das Blut rettet dich. Sie sagen, das brauchen wir nicht. Das Wasser kann dich nicht retten. Das Blut rettet dich. Damit bin ich einverstanden. Das ist richtig, das Blut rettet euch, nicht das Wasser. Aber wir müssen das Wasser nehmen als äußeres Zeichen, dass ein inneres Werk der Gnade getan worden ist. Und so müssen wir es auch mit dem Abendmahl halten. Wenn wir den Herrn, unser Opfer, in uns aufgenommen haben, als eine geistliche Geburt in uns und seinen Leib, wir leben durch ihn, durch das Wort, dann sollten wir das auch im Symbol zum Ausdruck bringen. Denn das ist ein Befehl. Tut Buße und lasst euch taufen in den Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Paulus sagte, was ich euch gesagt habe, habe ich vom Herrn empfangen, dass der Herr Jesus in derselben Nacht, in der er verraten wurde, Brot nahm und es seinen Jüngern gab. Und er sagte, nehmt es und tut das zur Erinnerung an mich. Und jedes Mal, wenn ihr dieses Brot nehmt, dann verkündet ihr damit seinen Tod, bis er wiederkommt. Wir haben gesehen, dass es Leute gibt, die kommen und sagen, dieser kostbare Bruder, ein sehr lieber Bruder, er kam und sagte, ich habe es nie genommen, Bruder Branham. Ich verstehe nicht, was es ist. Ich bin anders gelehrt worden. Ich sagte, aber denke daran, dass wir zugeben, dass der heilige Paulus die frühe christliche Gemeinde zur Ordnung brachte. Sie gingen von Gemeinde zu Gemeinde, von Haus zu Haus und brachen das Brot mit einfältigem Herzen. Dann sagte ich, er hat es in der Gemeinde eingeführt. In Galater 1,8 sagt er, wenn ein Engel vom Himmel kommt und etwas anderes lehrt, der soll verflucht sein. Seht ihr nun? Es war derselbe, der sich zur nochmaligen Taufe aufforderte, als sie mit der Taufe des Johannes getauft waren. Er sagte, dass sie im Namen von Jesus Christus getauft werden müssen.
Und so fort. Now I said he did, but it's in the church. Galatians 1:8, he said, if an angel from heaven comes and says anything else, that would be a curse.
Amen.
The same one had to be rebaptized again from the baptism of John to be baptized in the name of Jesus Christ. You see?
So seht ihr, dass es 3 Dinge sind, die wir tun müssen als Symbol: das Abendmahl, die Fußwaschung und die Wassertaufe. Seht ihr? Er sagte dann nun, die Heilsarmee nimmt ihre Lehre vom Standpunkt des sterbenden Diebes. Als dieser starb, waren noch nicht getauft und trotzdem sagte Jesus, er werde im Himmel sein. Das ist vollkommen wahr, das stimmt. Aber er erkannte Jesus erst in der Stunde des Todes. Das war die einzige Gelegenheit, die er hatte. Er war ein Dieb gewesen, er befand sich draußen. Und sobald er das Licht sah, erkannte er es. Herr, denk an mich. Und Jesus, das ist wahr. Aber du und ich, wir wissen, dass wir getauft werden sollen. Wenn ihr es ablehnt, dann ist das zwischen euch und Gott. Und genau so ist es mit dem Abendmahl. Nun, wenn wir kommen, das Abendmahl nehmen, ist es nicht einfach so, dass man sagt, ja, ich gehe hin und esse etwas Brot. Ich glaube, ich bin ein Christ. Seht, die Bibel sagt, wer unwürdig isst und trinkt, der macht sich schuldig am Blute und am Leibe des Herrn. Ihr müsst ein Leben leben vor den Menschen und vor Gott. Das zeigt, dass ihr aufrichtig seid. Noch einen Augenblick. Nun, im Alten Testament, wenn ein Opfer dargebracht wurde, das war eine Satzung, eine Verordnung. Und so ist die Wassertaufe eine Verordnung und so ist die Fußwaschung eine Verordnung und so ist auch das Abendmahl eine Verordnung. Gesegnet ist der, der sich an alle Verordnungen hält und alle Satzungen befolgt, auf dass er ein Recht hat, hineinzugehen in den Baum des Lebens. Seht nun das. Als Gott am Anfang die Verordnung gab, dass man ein Opfer zur Gemeinde bringen musste, in den Tempel, zum Altar, man musste seine Gabe opfern für die Sünden. Ein Lamm wurde geopfert. Ich kann mir vorstellen, wie ein jüdischer Bruder die Straße hinabkommt, im Bewusstsein, dass er schuldig ist. Nun geht er zum Altar, bringt seinen fetten Ochsen oder was immer er hatte, ein Schafbock oder ein Lamm oder etwas da. Er führte es der Straße entlang, so aufrichtig, wie er nur sein konnte. Dann legte er seine Hand auf das Tier, bekannte seine Sünden. Dann legte der Priester seine Sünden auf das Lamm. Die Kehle des Lammes wurde durchschnitten und das Lamm starb für ihn. Und während er dort die Hand hatte und das Lamm zuckte und blutete, wurden seine Hände voller Blut, überall wurde voll Blut. Das kleine Lamm starb blutend. Er war sich bewusst, dass er es war, der gesündigt hatte und dass etwas an seiner Stelle starb. Und so opferte er den Tod des Lammes anstelle seines Todes. Seht ihr, das Lamm starb an seiner Stelle. Und der Mann tat es in Aufrichtigkeit aus der Tiefe seines Herzens. Wieder und wieder wurde es immer wieder getan, immer wieder, bis es für die Leute letzten Endes zu einer Tradition wurde. Das Gebot Gottes wurde eine Tradition. Und man sagte sich, nun ja, wir wollen mal sehen. Heute liegen die Dinge so und so, vielleicht ist es besser, wenn ich mal hinabgehe. Ja, ich denke, es ist wohl besser, wenn ich einen Bullen opfere. Und so ging er dann hinab, hier ist mein Ochse her. Seht ihr, da war keine Aufrichtigkeit und kein Verständnis mehr vorhanden. So nehmen wir das Abendmahl nicht. Es ist dieselbe Sache, wie wir zum Tisch des Herrn kommen. Jesaja 35 oder Jesaja 60, nein, ich muss schauen. Ich glaube, es ist Jesaja 28, wo wir es finden. Ich bin ziemlich sicher. Vorschrift muss auf Vorschrift folgen, Zeile auf Zeile, hier ein wenig, da ein wenig. Haltet fest, was gut ist. Mit stammenden Lippen und mit anderen Zungen will ich zu diesem Volk sprechen. Das ist die Ruhe. Er sagte, alle Tische des Herrn sind voll von Erbrochenem, voll von Gespei. Wem kann ich noch Lehre beibringen? Wem das Verständnis öffnen? Ich glaube, das war die richtige Schriftstelle. Jesaja 28. Wem kann ich das Verständnis für die Lehre geben? Seht, die Tische. Wir haben herausgefunden, dass diese große Sache, die wir heute Abend tun wollen, zur Erinnerung an seinen Tod und an seinen Leib, den wir, wie wir glauben, täglich essen. Wir haben eben gegessen, als unser Bruder zu uns predigte. Es ist das Essen des Wortes Gottes, das glauben wir von ganzem Herzen. Wir sehen es manifestiert, wir sehen, dass es uns gegeben wird und wir sehen es bestätigt und wir sehen es in unserem Leben. Und wenn wir dann zu diesem kommen, dann müssen wir es in der Tiefe, müssen wir bewusst sein, was wir tun. es nicht einfach tun, weil es ein Auftrag ist. Wenn man in eine Kirche geht, dann geben sie einem manchmal irgendein Biskuit oder sonst etwas. Sie brechen ein leichtes Brot oder etwas. Leute, die rauchen und trinken und alles Mögliche tun, kommen, nehmen das Abendmahl. Nur weil sie ein Mitglied der Kirche sind. Das ist Schmutz in den Augen Gottes. Sogar über das Opfer wird gesagt, eure heiligen Tage und eure Opfer sind zum Gestank geworden in meiner Nase. Aber er hat sie beauftragt, das Opfer zu machen. Aber die Art und Weise, wie es taten, das wurde zum Gestank in seiner Nase. Genau das Opfer, das er ihnen aufgetragen hatte. In dieser Weise wird das Wort Gottes genommen. Zu viele sogenannte Christen tun es in dieser Weise. Man steht da, lehrt sein Wort und sagt, Jesus Christus ist nicht derselbe, gestern, heute und für immer. Man lehrt über die Dinge, die er verheißen hat, zu ehren, in einer Weise, dass man sagt, oh, das war für etwas anderes. Unsere Sodom-Anbetung wurde zum Gestank in seiner Nase. Auf keinen Fall wird er sie annehmen. Das kam durch unsere traditionellen Gewohnheiten. Ihr nehmt das Mahl des Herrn nicht als Tradition, ihr nehmt es, weil die Liebe Gottes in euren Herzen ist, die Gebote Gottes zu tun. Darum nehmen wir es so. Wenn ihr es also nicht in Aufrichtigkeit nehmt, dann ist es einfach eine Tradition. Nun, unsere Gemeinde nimmt jeden Sonntag das Mahl oder jeden Monat oder zweimal im Jahr. Nun gut, die Zeit ist wieder gekommen. Das ist ein Gestank für Gott. Das ist nur eine Tradition. Wie mit allem anderen, ihr müsst aufrichtig sein. Gott möchte die Tiefe deines Herzens. Denkt daran, dass der Gott, der euch hier auf diese Erde gebracht hat, das ist der Gott, dem ihr dient. Ihr tut das, weil er es sagte, weil es sein Befehl ist. Dann wollen wir mit tiefer Aufrichtigkeit kommen, im Wissen, dass wir durch Gottes Gnade gerettet sind. Und wir lieben ihn, fühlen seine Gegenwart, wir sehen, wie es unsere Leben verändert, unser ganzes Wesen ist verändert. Wir sind andere Menschen geworden. Wir leben nicht mehr so, wie wir zu leben pflegten. Wir denken nicht mehr so, wie wir dachten. Es ist wie mit dem Buch, wo wir über einen Punkt redeten, dass die beiden Bücher eines sind, das Buch des Lebens. Das erste Buch des Lebens kam mir vor, als du geboren wurdest. Das war deine natürliche Geburt. Doch schon lange vorher lag darin ein kleines Korn des Lebens. Wie ich es heute Nachmittag einigen jungen Schwestern erklärte. Seht, da lag ein kleines Lebenskorn da, worüber ihr euch gefragt habt, woher ist es nur gekommen? Was sind das für eigenartige Dinge? Ich sagte zu mir selbst, wie ihr es tun würdet, William Branham. Nun, vor 40 Jahren war es derselbe William Branham wie heute. Jemand von damals würde sagen, nun, er war ein dünner Schlingel, weil ich durch Charles und Ella Branham geboren wurde. In ihrer Natur war ich ein Sünder. Ich kam in diese Welt, war ein Lügner und in mir lagen alle Gewohnheiten der Welt. Aber in mir lag noch eine andere Natur. Seht, vorherbestimmt von Gott in demselben Leib, seht ihr, im selben Leib, waren zwei Naturen. Nun, ich sorgte, befriedigte nur für die eine. Während ich heranwuchs, babbelte ich wie ein Baby, da. Als erstes wurde ich ein Lügner und alles andere, ich wurde ein Sünder, weil ich in dieser Weise erzogen wurde, doch im Innern befand sich die ganze Zeit ein kleines Korn des Lebens. Ich kann mich erinnern, als ich noch ein kleiner Junge war. Ich hoffe, ich halte euch nicht so lange auf. Ich setzte mich nachts ans Ufer des Baches, schaute umher, Papa und Mama hatten sich zur Ruhe begeben. In jenen Tagen waren sie Sünder. In unserem Heim gab es gar kein Christentum. Trinkgelage, Partys, allerlei Treiben, das machte mich krank. Dann nahm ich jeweils meine Laterne und meinen Hund, ging in die Wälder und blieb die ganze Nacht dort. Im Winter pflegte ich zu jagen, bis die Party vorüber war, vielleicht erst am Morgen, bei Tagesanbruch. Manchmal kam ich nach Hause und es war noch nicht vorbei. Dann legte ich mich aufs Dach eines Geräteschuppens und wartete auf den Anbruch des Tages. Ich denke an die Tage, als ich im Sommer draußen war. Ich nahm meine Stecken, machte mir einen kleinen Windfang. Wenn es regnete, lag ich dort und hielt die Angel ins Wasser und fischte. Mein alter Jagdhund lag dort und ich sagte, schau her, Du weißt doch, dass ich letzten Winter gerade hier kampiert und ein Feuer gemacht habe. Ich hatte gerade dort ein Feuer gemacht, wenn ich auf meinen Hund wartete, und ich hatte dort ein Feuer gemacht und der Boden war etwa eine Handbreite tief gefroren. Kleine Blume, wo kommst denn du her? Seht ihr, wo kommst du wohl her? Wer kam und hat dich gepflanzt? Aus welchem Treibhaus bist du denn gekommen? Wie war es möglich? Wo kommst du her? Da war die kleine Blume. Ich sagte, da war doch alles gefroren. Da habe ich noch ein Feuer gemacht. Neben dem Element des Frostes war noch das Element der Hitze und von einem großen Holzscheit, das ich hier verbrannte. Trotzdem bist du noch am Leben. Woher bist du denn gekommen? Wie war das? Da war auch noch ein anderer William Branham. Seht, ein kleiner Punkt des ewigen Lebens im Innern aus den Genen Gottes. Das Wort Gottes, das dort hineingelegt worden war. Jeder von euch kann sich an ähnliche Dinge erinnern. Seht ihr, es funktionierte. Dann schaute ich hinauf zu den Bäumen und dachte, Blatt, letztes Jahr habe ich dich fallen gesehen. Wie bist du denn dahin zurückgekehrt? Was hat dich zurückgebracht? Das war dieses ewige Leben, das im Leib arbeitet. Und eines Tages, als ich dahin ging, sprach eine Stimme zu mir, rauche niemals, trinke nicht und so weiter. Die jungen Männer und ich wurden älter. Aber da war etwas, das ich bewegte. Plötzlich schaute ich hinauf und sagte, ich bin nicht der Sohn von Charles und Ella Branham. Da ist etwas, das mich ruft. Wie bei diesem kleinen Adler mit der Mutteradler. Er sagt, ich bin kein Huhn. Da ist irgendwo etwas dort oben. Oh, großer Jehova, wo immer du auch bist, öffne die Türe. Ich möchte nach Hause kommen. Da ist etwas in mir, das mich ruft. Dann wurde ich von Neuem geboren. Dieses kleine Leben, das dort lag, und als das Lebenswasser darauf gegossen wurde, begann es zu wachsen. Dieses alte Leben wurde mir vergeben und in Gottes Meer des Vergessens geworfen, damit keine Erinnerung gegen mich je hervorkommen kann. Nun stehen wir gerechtfertigt in der Gegenwart Gottes, als hätten wir niemals gesündigt. Und wenn wir dann zum Tisch des Herrn kommen, dann müssen wir mit Ehrfurcht, Liebe und Respekt kommen. Wo wären wir, wenn er nicht gewesen wäre? Wo wäre ich hingekommen? Ich glaube, Paulus sagte darum, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, wartet aufeinander. Mit anderen Worten, wartet einfach einige Minuten, betet, prüft euch selbst. Und wenn ihr wisst, dass ein Bruder da ist, der daran ist, etwas Verkehrtes zu tun oder sonst etwas, dann bete auch für ihn. Seht ihr? Wartet aufeinander. Warte einfach eine Minute und bete. Wenn da irgendein schlechtes Gefühl ist zwischen dir und jemandem, dann nehmt es nicht. Geh und bring die Sache zuerst in Ordnung. Siehst du? Geh, bring die Sache zuerst in Ordnung. Denn wir wollen so sauber wie nur möglich hier kommen mit unseren Gedanken zueinander und Gott gegenüber. Und dann kommen wir und haben Gemeinschaft um den Tisch des Herrn. Wir tun das, weil wir ihm Dank darbringen und untereinander Dank. Wir essen das Brot miteinander und trinken den Wein miteinander als sein Fleisch und Blut. Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, dann habt ihr kein Leben in euch. Seht ihr, das sagt die Bibel. Wenn ihr das nicht tut, dann ist kein Leben da. Seht, mehr oder weniger bringst du dann zum Ausdruck, dass du dich schämst, dich als Christ zu zeigen, wegen dem Leben, das du lebst. Und das ist wirklich die Stunde der Wahrheit. Und wenn du es dann nicht tust, dann hast du kein Leben. Wenn du es unwürdig tust, dann wirst du am Leibe des Herrn schuldig. Genauso ist es mit der Wassertaufe. Wenn wir sagen, wir glauben an den Herrn Jesus Christus, er hat uns von unseren Sünden gerettet und wir sind im Namen von Jesus Christus getauft, dann bringen wir Schande auf ihn, wenn wir verkehrte Dinge tun. Dafür müssen wir bezahlen. Dazu kommt noch, wenn wir so etwas tun, dann versuchen wir, etwas vorzutäuschen, das nicht ist. Das ist das Problem mit uns heute. Ich meine uns, mich und die Gemeinde, zu der mich Gott in diesen letzten Stunden sprechen ließ. Wir glauben, dass wir im Abschluss der Zeit sind. Wir glauben, dass Gott uns eine Botschaft gegeben hat. Sie ist von Gott verordnet, durch Gott bewiesen und durch Gott gezeigt. Nun müssen wir mit Ehrfurcht zu ihm kommen und mit Liebe mit reinem Herzen, reinem Gemüt und mit reiner Seele. Ihr wisst, die Stunde kommt bald, wo der Heilige Geist unter uns sprechen wird, wie es war in den Tagen von Ananias und Sapphira. Diese Stunde kommt. Denkt daran, dass Gott unter seinen Leuten wohnen wird. Das möchte er jetzt tun. Wir können die Botschaft empfangen. Wie gesagt wird, wenn ich ein junger Mann wäre und würde eine Frau suchen und würde eine Frau finden und sagen, sie ist einfach vollkommen, sie ist eine Christin, sie ist eine Dame, das alles hat sie, ich habe Vertrauen in sie. Wie viel Vertrauen ich auch in sie hätte, ihr müsst ihr begegnen und sie müsste mir begegnen. Seht ihr auf diesen Gelübden? Genauso ist es mit der Botschaft. Wir sehen, dass sie richtig ist. Wir sehen, dass sie von Gott bestätigt ist. Sie ist absolut richtig, Jahr um Jahr. Es läuft immer richtig weiter. Alles, was gesagt wird, geschieht genauso, wie er es sagte. Nun wissen wir, dass es richtig ist. Aber tut es nicht einfach im intellektuellen Bereich, im Verstand. Wenn ihr das tut, habt ihr eine Religion aus zweiter Hand. Wir wollen keine zweite Hand Religion. Etwas, das irgendjemand andere erfahren hat und wir leben dann von ihrem Zeugnis. Ich glaube, es war Jesus, der zu Pilatus ein Wort sagte, an das ich eben dachte. Er sagte dort, wer hat dir das gesagt oder ist es dir geoffenbart worden? Auf welche Weise hast du von diesen Dingen gewusst? Ich weiß nun nicht mehr genau, wie die Worte lauten. Es ist schon lange her, seitdem ich es gelesen habe. Aber mit anderen Worten, warum hast du es gemerkt? Wer hat es dir geoffenbart? Es drehte sich darum, dass er der Sohn Gottes war. Wer hat es dir geoffenbart? Hat es dir jemand erzählt? Oder wie Jesus sagte, ist es dir von meinem Vater geoffenbart worden, der im Himmel ist? Wie hast du es gelernt? Kommt es aus zweiter Hand oder ist es eine vollkommene Offenbarung von Gott? Ist dieses Abendmahl für mich einfach etwas, das ich nehme, weil es die anderen auch nehmen? Ich sage, ja, dann nehme ich es doch auch. Es ist eine Offenbarung, dass ich ein Teil von ihm und auch ein Teil von euch bin, dass ich euch und ihn liebe. Wir nehmen es zusammen als ein Symbol unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe und Gemeinschaft untereinander. Nun möchte ich etwas aus der Schrift lesen, dann werden wir es so handhaben, wie immer Bruder Perry es heute wünscht. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, 1. Korintherbrief, das 11. Kapitel, vom 23. Vers an. In unserem Gotteshaus haben wir es immer mit der Fußwaschung zusammengetan, denn beides geht Hand in Hand. Ich glaube, der Bruder hat das auf Mittwochabend angekündigt, weil wir wegen der großen Menschenmenge nicht genügend Platz haben, um die Menschen zur Fußwaschung zu bringen. Man wird es am Mittwochabend machen. Nun lesen wir den 23. Vers aus dem 11. Kapitel. Hört nun, was Paulus sagt. Behaltet dazu Galater 1,8 in euren Gedanken. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel irgendein anderes Evangelium predigt, als was wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Seht ihr? Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Hier möchte ich unterbrechen. Seht ihr, das Nehmen des Leibes des Herrn Jesus beim Abendmahl bedeutet nicht, dass das Abendmahl der buchstäbliche Leib des Herrn ist. Das ist eine katholische Idee. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, es ist nur eine Verordnung, die Gott uns gegeben hat. Es ist nicht der wirkliche Leib. Es ist wirklich ein Stück von koscherem Brot. Es ist einfach eine Verordnung. Ebenso wenig glaube ich, dass die Taufe im Namen von Jesus Christus Sünden vergibt. Das glaube ich nicht. Ihr könntet euch den ganzen Tag lang taufen lassen. Ich weiß, dass vermutlich Leute aus der apostolischen Gemeinde hier sitzen. Ich meine die Vereinigte Pfingstgemeinde. Sie lehren das. Doch seht, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Wasser Sünden vergibt. Wenn dem so wäre, dann wäre Jesus umsonst gestorben. Ich glaube, es ist einfach eine Verordnung Gottes, um zu zeigen, dass dir vergeben worden ist. Aber getauft werden, um erneuert zu werden, nein, das glaube ich nicht. Ebenso wenig glaube ich, dass dieses Brot und der Wein in irgendeiner Weise etwas mit dir zu tun hat. Es geht nur darum, eine Verordnung zu halten, die Gott uns gegeben hat. So ist es. Ich glaube, mit der Wassertaufe ist es genauso. Ich glaube, es ist zwingend für uns, es zu tun, denn er hat es getan, uns zum Beispiel. Uns zum Beispiel hat er auch die Füße gewaschen. Der 25. Vers. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr, denkt nun daran, so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr damit den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wie lange? Bis er kommt, seht ihr. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Hier will ich eine Minute einhalten. Der Grund, warum er das hier sagte, ihr seht in einem anderen Vers, in einem anderen Kapitel, sagt er, wenn ihr zusammenkommt, dann nehmt ihr es um zu essen und ihr betrinkt euch sogar am Tisch des Herrn. Sie hatten es nicht richtig verstanden, seht, sie stopften sich einfach voll, seht ihr. So wie es die Menschen auch heute machen, leben jede Art von Leben, nehmen es trotzdem. Darum sagte er, ihr habt doch Häuser, wo ihr es essen könnt. Das ist eine Verordnung. Jedermann prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib nicht unterscheidet. Was bist du? Du bist ein Christ. Du lebst im Angesicht von allen als Christ. Und wenn du das Mahl nimmst und nicht lebst wie ein Christ, dann unterscheidest du den Leib des Herrn nicht. Du legst einen Stolperstein in den Weg von irgendjemand, während du vorgibst, es zu tun und dann nicht so lebst, wie du solltest. Schau, du unterscheidest den Leib des Herrn nicht. Passt auf, welchen Fluch das bringt. Darum gibt es unter euch auch Schwache und Kranke in so großer Zahl und gar viele sind schon entschlafen. Die richtige Übersetzung dieser Worte lautet tot, Bruder Perry. Seht ihr, viele sind tot. Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, dann würden wir nicht gerichtet werden. Seht, wenn wir uns selbst richten, werden wir nicht gerichtet. Indem wir jedoch ein Strafurteil empfangen, werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt zusammen verurteilt werden. Seht keine Verbindung mit der Welt. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, dann wartet aufeinander. Das ist es. Wenn jemand Hunger hat, so esse er zu Hause, damit ihr nicht durch eure Zusammenkünfte, damit ihr kein Strafgericht zuzieht. Das Weitere werde ich anordnen, wenn ich zu euch komme. Nur mit anderen Worten, kommt nicht einfach und nehmt es so als eine wie ich über die Juden sprach, wie sie ihr Opfer brachten. Es war einst wunderbar, Gott hat es gegeben. Aber dann kam es so weit, dass keine Aufrichtigkeit und keine Ehrfurcht mehr damit verbunden waren. Dann wurde es zum Gestank in seiner Nase. Dasselbe gilt, wenn wir zum Mahl des Herrn kommen, um es zu nehmen. Wenn wir kommen, dann müssen wir wissen, was wir jetzt tun. Es ist ganz gleich, wie wenn ihr ins Wasser geht, um im Namen des Herrn Jesus Christus getauft zu werden. Dann wisst ihr, was ihr tut. Du zeigst der Gemeinde, was Gott in dich hineingelegt hat. Christus. Wenn wir dieses nehmen, dann zeigen wir der Gemeinde, ich glaube jedes Wort Gottes. Ich glaube, dass er das Brot des Lebens ist und dass Gott vom Himmel herabgekommen ist. Ich glaube, dass jedes Wort, das er sagt, die Wahrheit ist. Nach meinem besten Wissen lebe ich danach. Gott ist mein Zeuge. Darum vor meinen Brüdern und Schwestern sage ich, ich schwöre nicht, ich fluche nicht, ich tue diese Dinge nicht, denn ich liebe den Herrn und der Herr weiß es und ist mein Zeuge. Darum nehme ich vor euch einen Teil seines Leibes, damit ich weiß, dass ich nicht mit der Welt verurteilt bin. Seht ihr, dann ist es ein Segen. Ich könnte viele Zeugnisse geben, wie wir es im Zimmer von Kranken nahmen, es ihnen erklärten und wir durften sehen, wie sie geheilt wurden. Denkt daran, als Israel das Symbol dieser Sache nahm, waren sie 40 Jahre durch die Wüste gewandert. Ihre Kleider wurden nicht einmal alt dabei. Kein Schwacher war unter ihnen mit 2 Millionen Menschen als Typ dieser Sache. Was wird das Gegenbild zeigen? Wenn der Leib eines Opferlammes so etwas für sie tun konnte, was wird der Leib des Herrn, der Leib Immanuels, für uns bewirken? Lasst uns nun ehrfürchtig sein, während wir kommen. Wir wollen es so ehrfürchtig nehmen, wie wir dazu imstande sind.